Ja, von dieser Seite aus auch erstmal einen herzlichen, schönen guten Morgen. Ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Herr Vater, du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Wir haben das gesungen. Durch Jesus dürfen wir das. Und ich danke dir, dass du dich aufgemacht hast zu uns, dass wir dich besser kennenlernen, deine Liebe erfahren. Und ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der sprichst. Und dass du das auch heute tun willst. Und so bitte ich, dass du das Wunder tust, dass aus Menschenwort dein Wort wird. Und dass du unser Herzen erreichst. Und dass du wirkst, was du unter uns wirken willst. Amen. Ja, ihr Lieben, Weihnachten ist fast schon lange her. Und ich wollte doch mal fragen, wer war Weihnachten eigentlich hier jetzt nicht so zur Kontrolle, sondern einfach, es hat ein bisschen was mit der Predigt zu tun. Wer war Weihnachten hier? Hat die Predigt mitgehört? Okay. Gut, es ist nämlich so, ich bin gebeten worden, ein Bild aus der Predigt, von der Weihnachtspredigt doch nochmal aufzugreifen, was ich auch gerne tun will, und zwar dieses Bild Beten mit dem Rücken zur Wand. Darum soll es also heute gehen. Beten mit dem Rücken zur Wand. Ich möchte das ein bisschen näher erläutern. Die Weihnachtspredigt war ja entstanden unter dem Eindruck dieses feigen, hinterhältigen Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Mittlerweile sind ja schon wieder viele neue Nachrichten auf uns eingestürmt. Aber ich hatte damals für mich selber, aber auch in der Predigt, diese Frage gestellt, hat Gott nicht die Wucht des Bösen unterschätzt, als er so die Idee hatte, diese Welt zum Frieden zu führen durch einen kleinen Säugling in einer Krippe, so ein verletzliches, zerbrechliches Kind. Ist das wirklich eine Perspektive, die zielführend ist, und wird Gott das wirklich schaffen? Ich hatte behauptet, dass Gott sich durchsetzen wird mit seinen Zielen. Das ist ein wenig nachgewiesen, schon im Neuen Testament, dass Gott es schafft, durch seinen Heiligen Geist Menschen in den Herzen zu erreichen, die ihn gehasst haben und die anfangen, ihn zu lieben. Und er schafft es auch, Menschen, die Christen gehasst haben, wenn der Heilige Geist das Herz dieser Menschen erreicht, dass diese Menschen anfangen, Christen zu lieben. Dass der Heilige Geist in der Lage ist, das Leben von Menschen zu verändern, tiefgründig. In der Kirchengeschichte kann man sehen, dass, was niemand dachte, dass irgendwann mal nach einigen hundert Jahren sogar ein römischer Kaiser, der die Christen verfolgt, zum Christen wird. Und mit Blick auf unsere heutige Zeit hatte ich die These formuliert, ein Terrorist, in dessen Herz die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist kommt, wird kein Terror mehr ausüben. Und auch das hatte ich mit einem Beispiel aus unserem eigenen Gemeindeleben untermauert, dass unter uns ein Mensch ist, der genau das erlebt hat, der sich radikalisieren wollte übers Internet und wo sich Menschen gefunden haben in Norwegen, die für ihn gebetet haben, dass er davon abgelassen hat und heute ein liebenswerter Christ geworden ist. Ja, Gott kann das wirklich tun, wenn durch seinen Geist die Liebe ins Herz eines Menschen dringt, dass dieser Mensch verändert wird. Geendet habe ich die Predigt mit dem Gedanken, dass Gott das Projekt, was er Weihnachten begonnen hat, mit dem Kind in der Krippe, dann in unsere Hände legt. Als Jesus sagt, kurz bevor er zum Vater geht, geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das heißt, der Neuanfang, den Gott Weihnachten gestartet hat, ist jetzt auch unser Projekt geworden. Das ist unser Auftrag. Gott will uns und Gott braucht uns dazu, seine Liebe durch den Heiligen Geist in die Herzen von Menschen zu bringen. Nun gibt es ja viele Möglichkeiten, wie das passieren kann. Aber für diese Weihnachtspredigt hat der Gott mir eben dieses Bild aufs Herz gelegt, dass er das auch tun möchte dadurch, dass wir beten. Und zwar beten wie mit dem Rücken zur Wand. Also nicht so nebenbei als Pflicht und auch erwartungslos, schüchtern und verschämt, sondern ein Gebet wie mit dem Rücken zur Wand. Das war also ein Bild für die Art des Betens. so zu beten, als ob mein Gebet die letzte Chance wäre, dass sich etwas verändert. Und das bezieht sich eben auch nicht nur auf die Art des Betens, sondern auf die Inhalte. Nämlich mehr beim Beten unser Land, unser Volk, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, in den Blick zu bekommen und sie vor Jesus Christus zu bringen, damit er sie mit seiner Liebe erreicht. Ich möchte das nochmal etwas mehr veranschaulichen anhand eines Beispiels aus dem Alten Testament für dieses Gebet mit dem Rücken zur Wand. Das möchte ich tun anhand des Volkes Israels. Das Volk Israel betet in der ägyptischen Gefangenschaft nämlich genauso. Ein kurzer Überblick, den die Geschichte vielleicht nicht so präsent ist. Gott hat ja die Idee, ein Volk zu schaffen, indem er Abraham beruft, Isaak und Jakob. Jakob bekommt 12 Söhne. Und Jakob kommt in die Verlegenheit durch eine große Hungersnot in Palästina, dass er zum Wirtschaftsflüchtling wird. Den Begriff kennen wir ja mittlerweile. Und damals war das auch üblich, dass wenn man Hunger hatte, dann geht man dahin, wo es was zu essen gibt. Und das war nun mal Ägypten. Und so wandert Jakob mit seinen 12 Söhnen aus. Und einer von den Söhnen, der Josef, der macht eine beispiellose Karriere in Ägypten. Er wird nämlich Wirtschafts- und Verbraucherminister. Und so sorgt er in dieser Position für seinen Vater und seine 11 Brüder und deren Familien. Und Josef ist der Garant für den Schutz und auch für Privilegien, die dieses nun langsam wachsende Volk, beziehungsweise schnell wachsende Volk, bekommt. Das Volk ist nämlich geburtenstärker als die Ägypter. Das kennen wir irgendwoher. Was wir nicht so gut kennen, die Israeliten, denen ging es in Ägypten richtig, richtig gut. Denn Josef garantiert Wohlstand, Frieden, Sicherheit, Wohlfahrt. Er hält seine schützenden Hände über diesem Volk und es wächst und gedeiht. Und diese Tatsache, dass er sich so um das Volk kümmert, verdeckt etwas die Aversionen, den Missgunst, den die Ägypter hatten. Die mochten nämlich keine Viehhirten, die stanken in ihren Nasen. Und man hatte den Israeliten ein bestimmtes Land zugewiesen, was später dann zum Ghetto wird. Dann stirbt Josef und auch der Pharao stirbt, der Josef diese beispiellose Karriere ermöglicht hat. Und diese Ablehnung der Ägypter schlägt um in Hass und in Rassismus. Der neue Pharao sieht sich und sein Volk durch diese hohe Geburtenrate und durch die Andersartigkeit der Israeliten bedroht. Und er fängt an, Maßnahmen zu ergreifen. Die Israeliten müssen nun Zwangsarbeit leisten. Damals wurde wahrscheinlich der Akkord erfunden. Sie mussten im Akkord Ziegel herstellen und große Bauprojekte realisieren. Und um die Geburt ein bisschen, also um niedriger zu halten, ergreift der Pharao noch eine Maßnahme. Er sagt, alle Kinder, alle männlichen Kinder, die geboren werden, sollen getötet werden. Und das geht den Israeliten schon nahe. Auf einmal haben sich die Verhältnisse drastisch verändert. Und jetzt wacht das Volk auf. Und nach sehr langer Zeit, einige hundert Jahre ohne nennenswerte Berichte über die Beziehung zwischen diesem wachsenden Volk und Gott, fängt dieses Volk an zu beten. Es heißt im 2. Mose, die Israeliten seufzten über diese Sklaverei und schrien. Und ihr Wehgeschrei wegen der Sklaverei drang empor zu Gott. Gott hörte ihr Wehklagen und er erinnerte sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. In dem Augenblick, als die Umstände sich dramatisch ändern, als alles, was bequem und wohlgeordnet war, zusammenbricht, da fängt das Volk an zu beten, wie mit dem Rücken zur Wand. Weil sie überhaupt keinen anderen Ausweg mehr sehen, als zu Gott zu schreien. Und so wird das Gebet ein echtes tiefes Anliegen, das ihr ganzes Leben ergreift. Gebet ist ja nur mit Erwartung verknüpft, oder? Was erwarten die Israeliten von Gott, als sie anfangen zu beten? Was soll Gott für sie tun? Mein Verdacht ist, sie wollen es wieder so haben, wie es früher war. Es soll wieder friedlich werden, wie zur Zeit von Josef. Es soll wieder so werden wie damals, als sie noch unbehelligt leben konnten und sicher in Wohlstand und in Sattheit mit einer verheißungsvollen Zukunft. Sie wünschten sich, dass Gott doch diese alte, schöne Friedensordnung wiederherstellt. Ja, dass er vielleicht einen zweiten Josef wieder erweckt und alles wieder zum Guten richtet. Vielleicht waren da auch ein paar AfD-Wähler dabei, ich weiß nicht. Jedenfalls, das waren ihre Wünsche und ihre Ziele. Und das kann ich auch gut verstehen. Wenn ich meine eigenen Gebete anschaue, meine eigenen Gebetsthemen, was sind die Themen? Ja, ich bete auch viel dafür, dass es mir gut geht. Wenn wir in diese Geschichte von Israel schauen und fragen, was passiert denn eigentlich, als sie beten, so mit dem Rücken zur Wand? Was macht Gott? Mein erster Eindruck ist, das ist fast so ein bisschen lächelnd geschrieben hier, dass Gott erstmal aufwachen muss. Mensch, da war was, da ist so ein Volk, den hatte ich mal ein paar Zusagen gegeben. Ja, die melden sich jetzt auch mal wieder nach 400 Jahren. Ja, dann kann ich mich auch mal melden. Weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist jetzt einfach so mein Eindruck, dass Gott irgendwie, als das Volk sich zurückgezogen hat, er sich auch zurückgezogen hat. Ja gut, dann lassen wir sie einfach mal. Hat Gott eine Pause mit ihnen gemacht? Aber jetzt wacht Gott auf und fängt an zu handeln. Und er fängt an, seine Ziele durchzusetzen. Er erinnert sich an das, was er einmal sich überlegt hatte. Einen Bund, eine Verheißung. Gott fängt an, seine Ziele durchzusetzen. Und das ist der springende Punkt beim Gebet. Gott entscheidet, was aus unseren Gebeten wird. Gott entscheidet, was aus unseren Gebeten wird. Gott setzt seine Ziele durch. Und das entzieht sich oft unseren Wünschen und unserer Einsicht. Ja, Gott kann uns wirklich viele Rätsel aufgeben, wenn wir beten. Also das Erste, was passiert, Gott wacht auf und fängt an zu handeln. Und das Zweite, was jetzt passiert, es wird für Israel alles nur noch schlimmer. Gott hört das Gebet und Gott will Israel in die Freiheit führen. Aber Gott denkt überhaupt nicht daran, die alte Ordnung wiederherzustellen, sondern er will, dass Israel aus Ägypten auszieht. Das lag nicht unbedingt im Erwartungshorizont der Israeliten. Sie sollen fliehen. Sie werden zu unsteten Flüchtlingen. Ja, Gott will ihre Situation verändern, aber nicht in Ägypten, sondern im Land Kanaan. Die Israeliten sollen alles Gewohnte verlassen und aufbrechen in ein neues Land. Nun gibt es bestimmte Typen, die sagen, oh klasse, endlich mal was Neues, auf geht's. Meistens sind das Leute, die noch etwas jünger sind und nicht so viel zu verlieren haben. Aber nicht nur. Und dann gibt es andere, die sagen, oh nö, ich habe jetzt ein Haus gekauft. Früher war das anders, da bin ich gerne mal wandern gegangen in die Karpaten, ne Samuel? So alleine, so mal was Neues, aber jetzt, oh nö. Das ist vielleicht das, was die Israeliten denken. Und auch die Ägypter finden die Idee nicht so gut. Sie wollen die billigen Arbeitskräfte nicht verlieren. Und dann legt der Pharao noch eine Schippe drauf und sagt, okay, ihr seid faul, ihr wollt weg. Nee, ihr werdet noch mehr arbeiten und ihr werdet noch geprügelt, wenn ihr die Arbeit nicht erfüllt. Das motiviert euch. Sie beten und es wird schlimmer. Aber es ist noch nicht alles. Dann hat Gott die komische Idee, Plagen zu schicken. Und die meisten der Plagen betreffen auch die Israeliten. Wir müssen uns das vorstellen. Wir fangen an zu beten mit dem Rücken der Wand und alles wird schlimmer. Sollen abhauen, sollen Flüchtlinge werden, mehr arbeiten und auch noch Plagen obendrauf. Und vielleicht haben die Israeliten das Gebet mit dem Rücken zur Wand dann doch irgendwie auch bereut. Und Mose betet sehr offen: Herr, warum handelst du so übel an deinem Volk? Auf Mose bin ich noch gar nicht eingegangen. Den lassen wir auch heute mal außen vor. Das kommt mal später noch. So. Wenn ich die Predigt jetzt hier ende, würde ich sagen, okay, das Thema Beten mit dem Rücken zur Wand ist wohl erledigt, da habe ich keine Lust zu, wenn wir diese Perspektive haben. Ja, wir fangen an zu beten, es wird alles nur noch schlimmer. Aber es passiert auch noch etwas anders und das ist wichtig, denn das Volk lernt Gott kennen. Israel entkommt der Sklaverei, es kommt in eine neue Freiheit, aber diese neue Freiheit haben sie nur dadurch, dass sie in eine neue Beziehung zu Gott treten. Sie lernen Gottes Kraft kennen wie noch nie zuvor. Sie erleben Rettung in letzter Minute. Sie sehen Wunder, die sie nie gesehen haben. Sie werden versorgt. Sie werden bewahrt. Und der Ort, wo das passiert, das ist die Wüste. Nicht mehr die wohlgeordneten Verhältnisse, nicht mehr der Frieden. Nicht mehr die schöne Zukunft, sondern ein Ort, wo sie sich von Tag zu Tag durchhangeln müssen. Immer unterwegs, keine Ordnung, kein Frieden. Diese neue Freiheit ist sehr unbequem und unsicher und auch ungewiss. Und das einzig Gewisse ist, dass Gott da ist und dass sie Gott kennenlernen. Das ist das Einzige. Und sie merken, dass sie völlig angewiesen sind auf die Leitung Gottes. Was ist aus dem Gebet mit dem Rücken zur Wand geworden? Aus dem Gebet mit dem Rücken zur Wand ist ein Leben mit dem Rücken zur Wand geworden. Und dieses Leben führt Israel nicht immer in die Anbetung. Sondern was hören wir in 4. Mose? Hätten wir doch Fleisch zu essen. Und jetzt wird es richtig schön. Wir gedenken der Fische, die ich auch sehr gerne esse, die wir in Ägypten umsonst aßen. Der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Das steht alles in der Bibel drin. Ist das nicht herrlich? Ja. Und nun verschmachten wir hier. Es ist nichts da, nichts als das Manna bekommen wir zu sehen. Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Gott möchte das Volk retten und die Israeliten möchten ihren Knoblauch retten. So unterschiedlich können manchmal die Gewichtungen im Leben von Menschen sein. Gott kennenlernen heißt für Israel, kennenzulernen, was es heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was ich will, ist manchmal wichtiger als dein Knoblauch. Was lernt Israel? Es lernt Ehrfurcht vor Gott. Israel lernt, mehr Ehrfurcht vor Gott zu haben als Angst vor den Lebensumständen. Mehr Ehrfurcht vor Gott zu haben als Angst vor den Lebensumständen. Das ist ein Beispiel, wie ich finde, aus dem Alten Testament, was es heißt, beten mit dem Rücken zur Wand. Ja, Gott beginnt zu handeln. Und aus einem Beten wird ein Leben mit dem Rücken zur Wand. Er setzt seine Ziele durch. Und das heißt für uns dann manchmal auch, dass wir herausgefordert sein werden, vor allen Dingen ihn besser kennenzulernen, seine Ziele besser kennenzulernen und dann, anders als Israel, ohne Murren daran mitzuarbeiten. In den letzten Wochen habe ich relativ häufig, ich weiß gar nicht warum, Leserbriefe in der Aachener Zeitung gelesen, auch im Spiegel. Und ich vermute mal, dass das, was dort geschrieben wird, es wird natürlich ausgewählt, aber das spiegelt doch so ein bisschen wider, was im Volke, zumindest in Aachen, lebt. Man spürt in vielen dieser Briefe eine zunehmende Angst vor Veränderungen, die unser Land durchmacht. Und das lässt uns ja nicht unbewegt. Ich denke, das geht uns auch so. Diese ganzen Umbrüche und Verwerfungen, die in dieser Welt stattfinden und jetzt auch massiv bei uns ankommen, beeindrucken uns. Ordnung, Sicherheit, Wohlstand, eine verheißungsvolle Zukunft. All das scheint sich irgendwie zu verschieben, vielleicht sogar aufzulösen. Terroranschläge, Silvesternächte in Köln, Flüchtlinge und ein politisches Leben im permanenten Krisenmodus. Und wir ahnen, das kann 2017 noch mehr werden. Die Wahlen stehen vor uns und in Europa, zum Teil in Deutschland. Wohin wird das unser Land führen? Ich hatte bei der Weihnachtspredigt gesagt, wie sollen wir darauf reagieren? Unsere Reaktion soll Gebet sein, ja, das mit dem Bewusstsein, dass unser Gebet etwas bewirkt. Nicht Angst, nicht Mutlosigkeit und auch nicht das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen, sondern wir sollen darin sehen, dass Gott am Werk ist. Gott ist am Werk. Gott ist in den Plagen am Werk gewesen. Und Gott kommt zum Ziel und er will uns herausfordern zum Gebet. So zu beten, als ob Beten die letzte Chance ist. Und so wird Gott uns in eine intensivere Art des Betens führen. Ich habe einen sehr kleinen Text gefunden bei Timothy Keller, wo ich das sehr gut veranschaulicht finde, was ich meine. Er schreibt, stell dir vor, dein Arzt macht dir klar, dass du eine sehr gefährliche Krankheit hast. Sie ist so gefährlich, dass du nur noch ein paar Stunden zu leben hast. Du wirst sterben, wenn du nicht ein ganz bestimmtes Medikament einnimmst. Eine Tablette jeden Abend vor dem Einschlafen. Wenn du sie auch nur einmal vergisst, bist du ein toter Mann. Würdest du sie vergessen? Würdest du manchmal sagen, nein, nicht heute Abend, da habe ich keinen Bock. Nein, du würdest sie kein einziges Mal vergessen, weil du weißt, wie wichtig sie ist. Und dann resümiert er, wir müssen beten, wir können es uns nicht erlauben, es zu vergessen. Ich finde, das gibt das so sehr gut wieder, was ich meine mit Beten mit dem Rücken zur Wand. Jesus betet auch einmal so, als seine Jünger ihn fragen, könntest du uns nicht mal das Beten beibringen? Und er fängt an mit, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch hier führt Jesus vor Augen, worum es Gott geht. Es geht um sein Reich, um seinen Willen, wenn wir beten. Und ich glaube, dass angezeigt ist für uns, dass wir für unser Land anfangen, so zu beten. Dass Gott in unserem Land sichtbar wird. In diesem Jahr feiern wir ja 500 Jahre Reformationsgedächtnis. Wenn man mal sagt, okay, Reformation, das war etwas, wo Gott gewirkt hat, das ist jetzt schon 500 Jahre her. Fast auf die, also ist etwas mehr als die 430 Jahre, als Israel dann anfing. Ich glaube, dass Gott in unserem Land viele Menschen erreichen will mit seinem Heiligen Geist und seine Liebe in ihr Herz geben will. Er will das viel, viel mehr, als wir das wollen. Und er möchte uns gerne mit hineinnehmen in sein Herz, in das, was er tun will. Das Beten, wie Jesus es lernt und wie Ägypten das, die Israeliten das erleben, das sehnt sich danach, dass Gottes Wille wirklich geschieht. Nochmal dazu, wie das praktisch aussehen kann. Was jeder ja privat machen kann, wenn er die Zeitung liest, wenn er Nachrichten hört, dann nicht zu schimpfen, nicht zu ärgern, sondern zu beten mit der Gewissheit, Gott hört und handelt. Gott ist am Werk und er kommt zum Ziel. Wir haben hier in der Gemeinde auch zwei Veranstaltungen, wo wir zusammen beten. Das ist einmal mittwochs morgens hier im Haus um 7 Uhr und es ist am Freitag in Aachen-West um 6.30 Uhr, Kathi. Immer noch 6.30 Uhr, da kann auch jeder hinzukommen, mitbeten. Aber es kann durchaus sein, dass jemand sagt, oh, so früh morgens, das ist noch nicht so meine Welt, kein Problem. Es kann ja durchaus sein, dass jemand heute angesprochen wird und sagt, ja, das Beten mit dem Rücken zur Wand. Ich möchte eine Initiative starten, meinetwegen einmal im Monat. Und für mich passt viel besser der Sonntagabend oder was auch immer. Ich binde mir das ans Bein, ich lade dazu ein. Ich möchte, dass in dieser Gemeinde gebetet wird, dass Gottes Ziele sich für unser Land durchsetzen. Diesen Schwerpunkt will ich setzen. Kann ich nur sagen, bitte fangt an. Es muss nicht mehr die Gemeindeleitung oder der Pastor dabei sein. Bei uns geht das, das kann jeder ins Leben rufen. Aber wenn Gott euch das aufs Herz legt, dann tut das. Amen. Wir werden uns jetzt noch ein wenig Zeit nehmen, miteinander zu singen und zu beten.